Und ich habe gedacht, man stelle sich vor, wenn da Christen, ob das in einem Schwarzwald-Barcenter ist oder in einem City-Rondell oder in einer Stadt irgendwo, einfach sowas auf die Beine stellen würden. Die Leute sind so verblüfft, die denken, sie hören nicht richtig, meinen zuerst, ist das ein Witz, und dann immer mehr werden sie ergriffen, letztlich von einer Botschaft, die die Christenheit vermittelt, nämlich lobt den Herrn, lobet Gott. Ja? Gut, ich möchte jetzt zur Predigt kommen, und wir haben ja jetzt Weihnachten schon einiges gehört, und ich habe ein Malbuchbild uns mitgebracht, was wohl wen darstellen könnte. Hat jemand eine Idee? Ja, stimmt, Johannes den Täufer. Und wenn wir im Lukas-Evangelium schauen, nach der Weihnachtsgeschichte, die uns allen soweit bekannt ist, also die Sache mit dem Engel, die Sache mit den Hirten, dann auch die Darstellung Jesu im Tempel, der Lobpreis des Simeons und dann die Sache mit der Hanna, dann kommt die Geschichte Jesus als 12-Jähriger im Tempel, und dann im nächsten Kapitel kommt etwas von Johannes dem Täufer, und ich möchte da ein paar Dinge sagen, weil das eigentlich im Grunde genommen er hat ja dann Jesus angekündigt, nicht die Geburt, sondern den Dienst. Und wie wir es gehört haben, vorhin schon im Lobpreis und auch in den Gebeten, auch in dem, was wir gerade von den beiden Geschwistern gehört haben, Gott wirkt ja heute, Jesus regiert ja heute. Er hat nicht irgendwann mal gewirkt oder wird irgendwann mal etwas tun. Er ist ja live, real, unmittelbar immer wieder am Wirken. Und der Johannes der Täufer hat dieses Wirken eingeleitet und eingeführt. Und ich möchte heute ein paar Gedanken dazu weitergeben, was wir da lernen können. Was wir lernen können, auch heute am zweiten Weihnachtsfeiertag, nämlich von diesem Johannes dem Täufer, der nochmal nicht die Geburt Jesu, sondern dann den Dienst Jesu angekündigt und eingeleitet hat. Und wir können mal, ich lese es mal vor, ihr könnt es mitverfolgen, wir schreiben das Jahr, jetzt 29 nach Christus, das war das 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus war Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas. Und da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er war ja ein Nazirer, also einer, der in der Wüste, er war Gott geweiht und er wuchs in der Wüste heran, durfte kein Alkohol trinken, durfte keine Leichen berühren, durfte sich die Haare nicht schneiden lassen und solche Dinge. Er war ein Gottgeweihter, deswegen wuchs er in der Wüste heran. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade, jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holperigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, das war also kein Kosename, das war ein heftiges Schimpfwort. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt. Und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er uns nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Wort, diese Texte heute zu verstehen, etwas zu lernen von diesem Mann, von Johannes dem Täufer, was uns auch in unserem Alltag etwas nützt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, grenzenlos an Macht, dass dir alle Dinge möglich sind. Und so wirkst du auch jetzt durch dein Wort. Amen. Also einige Verse eben, 20 Verse, die gehen wir jetzt nicht ganz durch. Ich habe ein paar unterstrichen, ein paar Aussagen. Und da möchte ich etwas drüber sagen. Er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es gibt in der Bibel mehrere Taufen. Nicht nur eine, auch nicht nur zwei, auch nicht nur drei, nicht mal vier. Ich habe fünf gefunden. Und ich kann natürlich jetzt auch nicht über alle fünf was sagen. Ich möchte uns nur das mal zeigen, dass wir das wissen, dass das Neue Testament eben verschiedene Formen von Taufen kennt. Es gab die Proselytentaufen, Taufen Menschen wurden getauft, wenn sie sich entschlossen hatten, dem Volk Israel beizutreten, ein Jude zu werden, in Anführungsstrichen. Dann war es Sinn und da war es Sitte, dass sie sich taufen lassen mussten, um dann der Gemeinschaft des jüdischen Volkes hinzugetan zu werden. Es gab dann die Bußtaufe des Johannes, das ist die, von dem wir jetzt gerade gehört haben, der ganz stark etwas gelehrt hat, was heute so nicht mehr gelehrt wird, was wir und ich auch nicht lehre, nämlich der sagt, durch die Taufe wird dir deine Schuld und Sünde vergeben. Schaut, als Johannes der Täufer das gepredigt hat, war Jesus ja noch nicht gestorben. Er konnte also nicht sagen, glaub an Jesus Christus als deinen Erlöser, nimm Vergebung in Anspruch, dann wird dir deine Sünde vergeben. Das war ja noch gar nicht geschehen. Jesus hatte ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen mit dem Dienst. Johannes war ja der Vorbote, wie so eine Stimme in der Wüste und ruft und siehe das Lamm Gottes, gibt ja einige andere Berichte darüber. Und hat dann selber, Johannes der Täufer hat dann selbst Jesus getauft. So, also die Bußtaufe des Johannes, da geht es drum, da war eine Taufe und es war sein Dienst. Und wer diese Taufe empfangen hat, dem wurden seine Sünden vergeben. Und weil Soldaten, Zöllner, fromme Leute, schlimme Leute, eigentlich Leute aller Schichten wussten, wir alle sind Sünder. Wenn wir genau hinschauen und ehrlich sind, wir alle haben was auf dem Kerbholz und eigentlich lebt kein Mensch gerne mit Schuld. Und wie kriegt man sie weg? Das ist die Frage, die vielleicht viele heute auch haben. Wie kriege ich das weg? Damals hat dann Johannes gesagt, jetzt lässt du dich von mir taufen. Und das ist der Weg. Und viele Menschen haben das angenommen und haben sich taufen lassen. Weiter dann, nachdem Jesus die Erlösung vollbracht hatte, Kreuz von Golgatha, finden wir dann auch in der Apostelgeschichte, als Pfingsten, als die Gemeinde Jesu begann, als der Geist auf die Erde kam und so weiter, da finden wir dann die, wir sagen, Glaubenstaufe dazu. Das ist dann die Taufe durch Untertauchen nach der Bekehrung, nach der Hinwendung zu Jesus Christus und dem Hinzugetanwerden zur Gemeinde, so wie wir es in der Apostelgeschichte immer wieder finden. An jenem Tag ließen sich 3.000, 5.000 taufen, beziehungsweise nahmen das Wort an, ließen sich taufen und wurden hinzugetan. Hinzugetan wozu? Zur Gemeinde Jesu, zum Leib Jesu. Dann viertens Geistestaufe, dieses Wort als Substantiv, wie auch die anderen, kommen ja so nicht vor. Aber wir finden das, dass Jesus eben sagt, dass in wenigen Tagen werdet ihr getauft werden mit Heiligen Geist, sagt er. Und da ist gemeint, wo Menschen das erste Mal erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass jeder Christ, nicht jeder Mensch, jeder Christ den Heiligen Geist hat, lehrt die Bibel klar. Aber die Bibel sagt auch, wie Paulus zum Beispiel immer wieder, lasst euch auch erfüllen Ja, werdet voll des Geistes. Und diese Ersterfüllung eben, dieses Vollsein mit Heiligen Geist, wird auch Geistestaufe genannt. Und wir kennen auch Stellen wie, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Und darum war es im Neuen Testament häufig, nicht immer, aber fast immer, also meistens auch so, dass da dann was aus dem Mund herauskam, nämlich das sogenannte Sprachengebet, Zungenrede. Wir finden das in Pfingsten, wir finden das an anderen Stellen im Neuen Testament, im Haus des Cornelius und an vielen anderen Beispielen, wo das dann so passiert ist. War nicht immer so, aber häufig war es mit dem verbunden. Dann gibt es auch noch eine Leidenstaufe. Die ist überhaupt nicht so bekannt, weil auch nicht so begehrt. Wer möchte schon Leid haben? Aber Jesus spricht darüber, mal längere Passage, wo auch seinen Jüngern sagt, da könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Und dann gibt es so hin und her und da geht es um seinen Tod, um das Leiden. Und tatsächlich war es ja so, dass dann bis auf Johannes, also nicht der Täufer, sondern der Apostel, der Evangelist, alle eines unnatürlichen Todes starben. In der Regel als Märtyrer, ja, um ihres Glaubens willen, wie sie auch heute noch leider in vielen Teilen der Welt ist. Wir haben vorhin auch dafür gebetet, dass Menschen riesen Nachteile erfahren, nicht weil sie schlimm sind, nicht weil sie kriminell sind, sondern weil sie an Jesus Christus glauben. Bis hin ins Gefängnis und bis hin zur Folter und zum Tod. Ja, Leidenstaufe. Also bei Johannes dem Täufer, können wir schon ein bisschen was lernen, wenn wir Johannes dem Täufer taufen. Es gibt also mehrere Arten von Taufen. Dann er sagt, bringt nun der Buße würdige Frucht oder Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, ja, wir haben Abraham zum Vater, hey, wir sind Juden, was willst du denn von uns? Ah, unser Stammbaum, schau das mal an, das fängt mit Abraham an und irgendwann komme ich, was willst du mir sagen? So ein religiöses Denken. Wir können hier etwas lernen über das Wesen der Buße. Das ist auch so ein Wort, was man Buße... Ja, wir kennen Buß, wir wissen auch noch, was Bußen ist, aber Buße. Buße meint Metanoia und wir übersetzen das oft in unseren Bibeln mit Umkehr. Aber Umkehr ist nur eine Seite. Hier steht das Wort Met und Neuer kommt von Nus, das heißt mit Denken zu tun, mit Verstand und Vernunft. Wörtlich müsste man sagen, Metanoia heißt, oder Buße bedeutet mitdenken. Nicht nur Umkehr. Kehr um. Lebe jetzt mit Gott. Stimmt. Aber weißt du, manch einer hat einen guten Anfang gemacht, indem er sich eben umgedreht hat und zu Gott geschaut hat. Er ist umgekehrt von seinem alten Leben und kehrt um und er geht immer noch in die falsche Richtung weiter. Ja, ja. Also das ist eben deswegen nur der Anfang. Buße tun, da beginnt alles. Umkehr ist gut und ist richtig. Dass Menschen umkehren. Stimmt. Aber die Bibel sagt und Johannes lehrt und auch Jesus sagt, und jetzt fang noch an, mit Gott mitzudenken. Nicht dein eigenes machen als Christ, dann ist er wieder daneben. Mach doch das, was die Bibel sagt, trachte zuallererst nach dem Reich Gottes. Also kehr nicht nur um, also dreh dich nicht nur um zu Gott, sondern leb auch mit ihm, geh auf ihn zu, geh mit ihm durchs Leben. Das ist das, was Jesus in so toller Weise uns vorlebte und das hat Johannes der Täufer schon verkündigt. Und dann hat nämlich die Buße auch Frucht. Ich habe selber als Pastor zwar sehr vereinzelt, aber ich habe es erlebt, dass Menschen eine spektakuläre Bekehrung erfahren haben. Spektakulär. Wirklich von der Finsternis ins Licht katapultiert worden, dass alle nur gestaunt haben. Manche von denen sind heute nicht mehr auf dem Weg. Das heißt, entscheidend ist nicht nur der Anfang, es ist wichtig. Weißt du, im Sport, ein Fehlstart ist nicht so toll. Aber der beste Start ist noch nicht die Garantie, dass man hinten ankommt, oder? Und darum spricht die Bibel immer wieder davon, durchhalten, dranbleiben. Natürlich, ein guter Start ist auch hilfreich, das stimmt. Also ein guter Start und dann auf diesem Weg bleiben, das wär's. Das wären dann der Buße würdige Frucht. Sonst wäre die Buße fruchtlos. Man hat sich mal bekehrt, aber geändert hat sich nichts. Das wäre schade. Echte Buße bringt immer echte Frucht hervor. Und deswegen sind die Kirchen, die Gemeinden, die Christen, die Pastoren, die Verkündiger, die Prediger aufgefordert, klar und die Buße richtig zu erklären. Also nicht, wenn du gut leben möchtest, komm zu Jesus. Wenn du reich sein willst, komm zu Jesus. Wenn dir alles gelingen soll, komm zu Jesus. Diese Botschaft ist nicht die Botschaft der Schrift. Die Botschaft der Jesu war auch nicht, lad mich mal ein, vielleicht komme ich zu dir ins Herz. Und dann sagen die Menschen, okay, jetzt habe ich gerade nichts zu tun, jetzt lade ich mal den Herrn Jesus ein, vielleicht darf ich mal kommen. In der Bibel war es umgekehrt. Jesus hat gesagt, folg du mir nach. Es ist eine Ehre, dass Jesus uns ruft. Es ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Nicht wir haben Jesus in der Tasche, er hat uns in der Tasche. So müsste das sein. Das wäre dann das richtige Verständnis von Buße. Nicht nur irgendwie am Anfang ein Feuer und 5 Jahre später ein Glimmen und 5 Jahre später das raucht nur noch ein bisschen und weitere 5 ist gar nichts mehr da, sondern dass da eine Flamme ist, die mit Gottes Gnade immer weiter brennt. Die geht gar nicht aus. Die bleibt am Brennen. Das wäre echte Buße und dann bringt es echte Frucht hervor. Es zählt weniger, was war. Vor 15 Jahren, vor 3 Jahren, vor 48 Jahren habe ich mit dem Herrn, das ist gut. Und wir wollen nie vergessen, was Gott gewirkt hat. Das ist wichtig. Oder in 10 Jahren wird der Herr mal. Oder ich weiß genau, dass er in 3 Jahren, das ist auch schön, wir werden es dann sehen, ob es so kommt. Aber bei Gott ist es ganz arg, weil er der El Olam ist, der war und ist und immer sein wird. Er sagt ja, ich bin der, ich bin. Er ist immer wichtig, was ist jetzt, heute? Lebe ich heute mit ihm? Oder habe ich gestern mit ihm gelebt oder vorgestern? Ich möchte jetzt mit ihm leben. Man kann sagen, ich kann mir für das, was vorgestern mit dem Herrn war, mich darüber freuen und das möchte ich nie vergessen. Aber es könnte morgen eine Situation kommen, wo wir das von damals nicht mehr viel nützt. Ja, ich kaufe doch auch, ich nehme an, ihr macht es auch so, immer wieder neu ein. Ich esse immer wieder was Frisches, also neu. Ja. Ich habe vor 5 Jahren Brot gegessen, brauche ich keins mehr heute. Ja doch, immer wieder neu. Deswegen komm immer wieder zur Quelle. Lebe nicht aus falschen Quellen. Lebe übrigens auch nicht von Büchern. Lebe auch nicht aus Vorträgen, Predigt-CDs oder was ich, lebe nicht aus Wundern. Lebe aus der Verbindung zur Quelle. Pass auch auf, dass nicht Menschen dir das Leben, wie so Vampire, so mit den Zähnen, gibt es die eigentlich? Andere Frage, machen wir andermal. Die sich so an Menschen dranhängen und dich aussaugen. Die dir geistliches Leben aussaugen wollen, dann schickst du sie zur Quelle, schick sie zu Jesus selber. Das ist so wichtig. Der Alexander, von dem wir hörten, für den wir nachher noch beten werden, der wird das genau diese Dinge werden sie erleben. Es werden Menschen sein, die aus einer Not heraus sich an andere klammern und die Arbeit dort, ich kenne die ja auch in der FCJG, die werden versuchen, diese Leute an Jesus zu klammern. Sagt, nimm nicht von mir das Leben, ich hab's nicht. Geh zu ihm. Es gilt auch für die Gemeinde. Nimm nicht vom Pastor, vom Ältesten, von irgendjemand das Leben. Nimm es von ihm selber, der das Leben ist. Ja, das ist, wenn wir das schaffen, wenn wir so Gemeinde bauen, dass jeder, der dazukommt, an Jesus angeschlossen wird, wie der Stecker, an Jesus direkt, boah, dann bringt eine ganze Gemeinde echte Frucht hervor. Stell dir mal vor, was da möglich ist. Ist toll. Letztens hier auch, oder hier auf dieser Seite, Religion, auch Kirchenzugehörigkeit ist, ich habe jetzt geschrieben, immerhin zweitrangig. Also es ist nicht unwichtig, es ist wichtig, selbstverständlich ist das wichtig, dass ich irgendwo dazugehöre, lokal eingebunden bin. Das hat auch mit Demut, Autorität, Begabung, Wachsen und so weiter zu tun. Das finden wir im Neuen Testament ja auch. Der Paulus schreibt nur über diese Themen. Aber das Erste ist, sei mit Jesus verbunden. Ja, das ist erstrangig, die enge Verbindung mit ihm und danach kommt das andere. Aber ich brauche das andere, sonst bin ich wie die Zehe am Kopf, das passt nicht, da kommt noch Hals, Körper, so ist der Leib. bitte. Und wir begegnen leider Menschen, die dann immer wieder sagen, ich brauche den Leib nicht, ich habe doch das Haupt. Sag ich, wie sieht denn das aus? Hängst du am Kopf irgendwo dran? Das ist doch gar nicht vorgeschrieben, das ist doch gar nicht vorgesehen von der Bibel. Möchtest du dich nicht unterordnen? Was ist denn los? Sei doch bereit, nach und nach, wo Gott dich hinstellt. Es muss nicht bei uns sein, egal. Aber wo Gott dich hinstellt, aber dann geh hin. Sei treu im Kleinen. Bring dich ein mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Also hier finden wir am zweiten Weihnachtsfeiertag Lernen von Johannes dem Täufer etwas über das Wesen der Buße. Und das noch, eine Aussage von ihm. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das heißt nicht, ich kann es nicht. Natürlich kann ich jemanden den Sandal aufmachen, aber ich bin zu schlecht dafür, selbst ihm nur den Sandalen aufzumachen. Ich bin eben nicht würdig. Das ist sowas ganz anderes. Und der wird auch taufen. Kennst du Jesus als den Täufer schon? Er spricht ja von Jesus hier. Jesus tauft. Und hier ist ein Hinweis, selbstverständlich einmal auf diese Taufe im Heiligen Geist, schreibt er ja auch, Taufe mit Heiligen Geist, die Erfüllung mit Heiligen Geist, Pfingsten, dieser Hinweis, wo auch Jesus gesagt hat, das finden wir in Johannes 7, glaube ich, 38 und 39, wo er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie Bruder X und Schwester Y sagen, oder Pastor Z, sondern wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dieses Buch, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jetzt geht es aber weiter. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ja, aber die haben doch den Geist schon. Ja, ja. Aber es geht ja hier um diese Fülle. Und das geschah an Pfingsten. Haben Leute gewusst, um was es geht? Und dann sagt er, ja, ist alles recht, aber ihr müsst noch warten, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann ist es ja passiert. Der Heilige Geist kam auf diese Menschen, wir kennen, und hat sich dann auch immer wieder ereignet, diese Dinge. Und so ist Gemeinde Jesu entstanden. Nun ist interessant, dass es hier eben auch heißt, Feuer. Johannes der Täufer sagt, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und bei dem Thema Feuer, da kommt es ein bisschen unterschiedlich, je nach Hintergrund. Die einen sagen, jawohl, das Feuer des Geistes, das fällt, oh, wie an Pfingsten die Flammen, das ist gewaltig, dann geschieht was, Erweckung ist da, boah, so. Andere sagen, halt, langsam. Feuer ist immer auch ein Bild für Gericht, für Läuterung, für Reinigung. Und wer mich ein bisschen kennt, wird wahrscheinlich jetzt rausfinden, wozu ich tendiere, zu beidem. Ha. Nicht auf einer Seite runterfallen, immer aufpassen, immer schön auf dem Trapez, immer auf dem Versuchen, auf dem Seil, ist schwierig. Es ist einfacher abzustürzen irgendwo und unten zu liegen, aber beides ist das Geheimnis. Ja. Die Kraft des Heiligen Geistes, aber er heißt Heiliger Geist. Das ist eine seiner Wesenszüge, das ist im Wort schon drin. Zu heiligen, Heiligung. Der Heilige Geist hat ein Ekel vor Sünde. Das passt nicht zusammen. Wie Wasser und Öl kriegt man auch nicht zusammen. Das geht nicht. Heiliger Geist und Sünde, das ist schwierig. Und darum sagt die Bibel, wenn je mehr Sünde im Menschen ist, auch im Christen, desto mehr wird sich der Heilige Geist, er wird sich nicht verabschieden und gehen, weil dann wären wir keine Christen mehr. Aber er wird sich ein bisschen zurückziehen, wird sich halt irgendwo hinten hinstellen und auch nicht groß Theater machen, sondern zieht sich einfach zurück. Wird weniger wirken, wird uns vielleicht noch ein paar Hinweise geben, aber je mehr Sünde kommt, desto weniger Geist, und das könnte dann schwierig werden. Aber wir kennen das ja von Jesus, der hat doch mal gesagt, der Geist ist willig, das Fleisch schwach. Und jetzt ist die Frage, was betonen wir mehr? Manche betonen halt ganz stark, das Fleisch ist halt schwach, mein Fleisch ist schwach, es ist halt schwach, mein Fleisch, gell? Ja, stimmt. Das stimmt. Unser Fleisch ist schwach. Stimmt. Aber was wäre eigentlich, wenn man die andere Seite mal betont? Der Geist ist willig. Der Heilige Geist ist willig. Der Geist ist willig. Sagen wir das mal zusammen. Der Geist ist willig. Wie sieht es denn damit aus? Mensch, der ist ja willig. Ja, aber mein Geist, ja, jo. Aber der Geist ist doch willig, wo schaue ich denn hin? Ich freue mich jetzt schon drauf, darf ich verraten, es geht ja jetzt nächsten Sonntag, wir haben es gerade vorhin erörtert, ist schon 2011. Und da ist ja die neue Jahreslosung. Ganz toll. Zwei Sonntage, da möchte ich darüber was sagen. Die lautet, kann man sich gut merken, ich verrate sie jetzt schon, Römer 12, Vers 21, 12, also 1, 2, 2, 1, jetzt haben wir es ja schon drin, Römer 12, 21. Und sie lautet, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit noch mehr Bösem. Nein, mit Gutem. Überwinde das Böse mit dem Guten. Da habe ich gedacht, also zwei Sonntage möchte ich auf jeden Fall, das mache ich auch, darüber was sagen. Das ist ein Geheimnis, weil ich immer wieder merke, in meinem Alltag mit den Kindern, in der Familie, im normalen Leben, wie man so schnell das Böse sieht, ja, stimmt. Und dann alles Mögliche versucht, dass sich das ändert und manchmal nimmt man noch Böses, ums Böse zu überwinden und es geht schief. Die Bibel gibt uns da ein Geheimnis mit auf den Weg. Was heißt das? Das Böse mit Gutem zu überwinden, das Gute zu sehen. So, zurück wieder, Feuer im Sinne von Läuterung und Reinigung. Es ist tatsächlich beides. Also dieses Taufen, Jesus als der Täufer, der mit Kraft und mit Macht erfüllt, wo Menschen gewaltige Dinge erleben, im Positiven. Das war an Pfingsten so, das war in vielen Berichten im Neuen Testament so, ja, wo Gewaltiges geschah, wenn der Geist mal so wirkt, wie wir es überhaupt nicht, auch nur im Entferntesten damit rechnen. Ja. Das muss gewaltig sein und gleichzeitig aber auch, dass er mit Feuer tauft. Feuer, nicht nur im Sinne von, toll, oh, da brennt alles weg. Ja, da brennt mal alles weg in uns, was nicht vom Herrn ist. Und es könnte sein, das ist manchmal mehr, wie wir glauben. Was, das auch noch weg, das auch noch weg. Ja, was bleibt denn da übrig? Gott sagt, ja, da bleibt nur noch ich übrig. Aber reicht das, Herr, wenn du übrig bleibst? Und Gott sagt, ja, das würde eigentlich reichen. Christus in mir. Der Paulus war jemand, wie ich den Paulus verstehe, der hat beides sehr gut erlebt. Die Kraft und Macht und das Tolle des Heiligen Geistes, aber auch Läuterung und Reinigung und Heiligung und Verwandlung. Wie er auch sagt, diese von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, wird man umgewandelt in das Bild Jesu, wie es vom Herrn, nicht dem Herrn Jesus, sondern wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. So steht es in 2. Korinther geschrieben. Also Feuer im Sinne von Läuterung und Reinigung. Das soll es gewesen sein für heute Morgen aus Lukas 3, diesem Kapitel nach der Weihnachtsgeschichte, von dem Mann, der nicht die Geburt, sondern den Dienst Jesu angekündigt hat. Und ich wünsche mir so auch als Gnadenkirche für uns, dass wir weitergehen, also Weihnachten, Jesus kommt, Baby und alles, er wird älter und sein Dienst beginnt und wir machen auch gerade weiter. Versteht ihr? Mit ihm. Wir freuen uns natürlich, wenn Heiligabend alles brechend voll ist, das ist toll. Kann immer so sein. Aber die Gefahr ist auch, dass es dann nächsten Heiligabend wieder, da ist wieder viel los. Also, wir möchten aber lernen, dass immer was los ist und zwar in uns drin. Mit Gott. Dass er in uns los ist, der Geist Gottes, begeistert sind von ihm. Lernen von Johannes dem Täufer. Kann man auch noch viele andere Dinge lernen, heute einfach ein paar Aussagen von ihm. Über die Taufen, über das Wesen der Buße, über die Taufe mit Heiligen Geist und Feuer. Stehen wir auf zusammen. Wir wollen wirklich damit rechnen, dass wir Menschen sind, die nicht nur das Wissen, ah ja, aha, interessant, sondern auch die Dinge verstehen und immer mehr selber darin leben. Das ist auch als Pastor viel einfacher, das zu sagen, wie immer darin zu leben. Und jetzt vermute ich mal, das geht uns allen so. Die Theorie ist immer die eine Seite, aber die Praxis ist die andere. Und die Praxis ist aber der Bereich, der zählt. Die Praxis zählt. Und Gott möge uns Gnade schenken, auch jetzt so, wie sagt man so, zwischen den Jahren, uns auch in rechter Weise vielleicht nochmal ganz neu auf ihn auszurichten, dass wir dieses Jahr 2011, wenn es dann losgeht, vielleicht nicht unbedingt mit gewaltig großen Vorsätzen, aber mit einem reinen Herzen beginnen können. Im reinen Herzen. Wenn Dinge zwischen dir und irgendjemandem stehen, lass doch das im alten Jahr, lass doch hier, nimm es doch nicht mit rüber. Wenn du spürst, zwischen dir und Gott steht noch was, dann bereinige das, nimm Vergebung in Anspruch. Ja. Und auch das Thema Heiligung, Reinigung, Läuterung, dass Gott uns da auch durchführt und durchträgt, wie der Töpfer den Ton, das ist alles nicht so angenehm für den Ton. Aber letztlich kommt ein Gefäß zur Ehre Gottes heraus. Und das wollen wir erwarten. Wollen wir das erwarten? Amen. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, und dir danken, dass du gekommen bist, Mensch geworden bist. Und ja, alle Welt spricht gerade davon. Und da freuen wir uns auch, dass der Name Jesu in aller Munde ist. Aber wir möchten auch in einer Woche und in zwei Wochen und in drei, dass auch noch der Name Jesu in unserem Mund ist. Dass es immer noch um dich geht. Dass du nicht Kind geblieben bist, dass du nicht in der Krippe geblieben bist, sondern bis ans Kreuz gegangen bist. Auch am Kreuz bist du nicht geblieben, sondern bist in den Tod, bist auch nicht im Tod geblieben, bist auferstanden von den Toten. Und das ist der Beweis, dass du lebst. Das ist der Beweis, dass deine Macht grenzenlos ist. Und Vater, da wo wir als deine Kinder jetzt so gegen Ende dieses Jahres spüren, dort und da fehlt's noch, da ist noch Mangel, da ist es noch nicht so, wie es sein sollte, da werden wir nicht in so eine Verdammnissache reinlaufen, sondern wir werden auf dich schauen. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Herr Jesus, wenn wir auf dich weiterhin schauen, dann werden wir einfach mit dir weiter durch unser Leben gehen und sehen, was du tust. Heiliger Geist, reinige unsere Herzen immer wieder neu. Lass uns erleben, was es bedeutet, dass ein reines Herz uns befähigt, Jesus zu sehen. Selig sind, die reines Herzen sind. Sie werden Gott, sie werden den Schöpfer, sie werden Jesus sehen, sie werden ihn schauen. Danke dafür. Du hast auch gesagt, ohne Heiligung ist es unmöglich, Gott zu schauen. Und deswegen spüren wir, es ist wichtig, dass unser Leben auch immer mehr das wird, was du dir vorstellst. Aber wir schaffen es nur mit dir. Wir hören auf, uns selber anzustrengen. Wir lassen uns verwandeln von deiner Kraft. Und wir möchten an dieser Stelle auch als Gemeinde nochmal für den Alexander beten. Herr, du kennst diesen Mann, diesen jungen Mann. Du kennst die Zeit, die er durchgemacht hat. Vielleicht ein bisschen wie der verlorene Sohn, sich immer mehr entfernt, in Abgründe hinabgegangen, wirklich in der Finsternis gewesen. Aber dann, irgendwann hast du diesen Zeitpunkt gewählt und hast die Wende herbeigeführt. Wir danken dir für die Menschen, auch für die Eltern, auch für alle anderen, auch von hier, die mitgebetet haben, über Jahre. Und nicht aufgegeben haben. Herr, und es zeigt, wie die bittende Witwe in der Schrift, dass es manchmal dran ist, wirklich zu beten und nicht aufzuhören, bis du eingreifst. Und wir beten, dass du dem Alexander begegnest, da wo er jetzt ist. Herr, dass du ihn in ganz besonderer Weise ausstattest mit der Kraft und Macht deines Geistes, dass er wirklich dieses Versetztwerden vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes ganz besonders stark erfährt und dass es auch anhält. Wir bitten dich um Beständigkeit, wir beten, dass er diese Zeit auch dort in dieser christlichen Arbeit, dieser Reha, dass er wirklich spürt, wie du ihn führst und leitest. Und Herr Jesus, wenn es dein Wille ist, dann kann er auch dadurch ein Zeuge sein, ein Werkzeug sein für Menschen, die er kennt in diesen Kreisen. Hey Jesus, wir sind so froh, wir dürfen dir alles zutrauen. Dir ist nichts unmöglich. Und so geh du mit uns allen, Herr, auch durch diese nächsten Tage. Wir sind so froh, in einem Land zu leben, wo wir so viele Möglichkeiten haben und so viele Freiheiten genießen als Christen. Wir danken dir auch, dass dein Wort auch heute Morgen nicht leer zurückkommt, dass es ausgegangen ist und dass es aufgeht in unseren Herzen und dass es Frucht bringt. Ich bete auch für all die Geschwister, die unterwegs sind, die vielleicht bei Verwandten sind, bei Angehörigen, gerade auch bei manchen, die vielleicht dich nicht kennen. Herr, setze uns alle doch zum Segen und mach uns zu Zeugen Jesu Christi. Amen. Singen wir noch ein Abschlusslied zusammen und danach noch den Segen. Ja, bleiben wir gerade stehen dazu. Huh?